Nightmare on Elm Street Part 3. Freddy's just around the corner.
Herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich sitze direkt gegenüber von unserem geschätzten Freund und Kollegen des Podcasts, Stanley. Hallo, lieber Stanley.
Hallo, lieber Sebastian und hallo, liebe Zuhörer.
Es ist ja schon eine Weile her, dass wir gemeinsam da saßen. Wir saßen hier das letzte Mal auf deinem Sofa und haben gemeinsam über die Schatzinsel gesprochen. Und das ist mit einer unserer beliebtesten Folgen, wenn ich unseren Statistiken Glauben schenken darf. Dieser Fernsehvierteiler, was kein Film ist, sich so große Beliebtheit erfreut. Und das war irgendwas in unseren 40ern. Jetzt sind wir ja schon weit in unseren 60ern drin, also ist eine ganze Menge passiert. Und ja, wir befinden uns heute im nunmehr dritten Teil unserer Nightmare on Elm Street Reihe. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Und da sind wir auch schon ganz tief drin. Wenn uns beide was verbindet, dann ist es ja definitiv die Nightmare-Reihe. Und du hast ja auch so deine Begegnung mit Nightmare. Und ich fände das jetzt nochmal spannend, wenn du nochmal ganz kurz sagst, wie ist denn eigentlich so deine Begegnung mit Nightmare on Elm Street? Wie bist du eigentlich zu Nightmare gekommen? Und ja, wie hat dich dieses Nightmare-Fieber überhaupt gekriegt? Und wann war das eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, also ich bin auf die Reihe aufmerksam geworden, so Ende der 90er, muss so 99 rum gewesen sein. Damals war ich, glaube ich, 12 war ich. Ich hörte praktisch von der Figur Freddy Krüger, ich wusste doch, dass sie diesen Klingenhandschuh hat. Es hatte halt mein Interesse geweckt. Ich hatte, glaube ich, auch irgendeinen Film mit Robert Englund gesehen. Das war irgendwas Witziges, glaube ich. Und da meinte meine Mutter damals, oh, weißt du, wer das ist? Das ist der, der einen Freddy Krüger spielt. Und ich fand den in dem Film halt witzig. Und dann hat mich das halt so gecatcht, Freddy Krüger. Ne? Und habe dann, meine Eltern hatten halt viele Kassetten damals aufgenommen und so weiter. Und auf einer Kassette habe ich tatsächlich noch den Schriftzug Nightmare on Elm Street 4 entdeckt. Also es war eine alte Kassette, die schon längst überspielt war. Waren irgendwelche Kinderfilme dann drauf. Für meinen Bruder und mich, ich weiß nicht mehr, was genau drauf war, aber ich habe mir da mal den Spaß gemacht und die Kassette halt bis nach dem letzten Film abgespielt und dann noch weiter und es war tatsächlich noch das Ende von Nightmare on Elm Street 4 drauf. Ja, da kam halt auch Freddy Krüger vor, da fand ich dann erstmal so ziemlich abgefahren, wie der aussah. Also ich wusste halt, dass das halt so, ich habe mir den immer so einen Typ mit Hut und aber irgendwie immer noch als normalen Mensch vorgestellt. Und den Handschuh, ich wusste nicht, dass der halt verbrannt war. Und da dachte ich mir, was ist denn das? Ist ja abgefahren. Ja, und ein paar Wochen später war Halloween und da lief der erste, weiß ich noch, auf RTL. Den habe ich dann heimlich eingetimert, habe ich eine Videokassette genommen, den heimlich eingetimert und aufgenommen. Weil ich dachte auch, na, guckst du mal den ersten an, da ist der bestimmt noch nicht verbrannt. Ja, Freddy Krüger war natürlich trotzdem verbrannt im ersten. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und fand den, der hat mich voll gecatcht. Ich fand den richtig, richtig gut. Und das war tatsächlich auch noch von dem ersten Film in eine Fassung, die war nicht komplett ungekürzt, aber die war auch nicht so ganz böse runtergeschnitten wie sonst auf anderen Sendern zu der Zeit. Also das war schon noch eine akzeptable Fassung war das damals noch. Da habe ich mir den angeguckt. Leider fehlte der Anfang. Der fing erst an der Stelle an, wo sich praktisch Nancy und Tina unterhalten, dass sie vom gleichen Typen geträumt haben. Der Rest fehlte halt noch vom Anfang. Dann hatte ich halt den ersten Teil erstmal mitsamt seinen krassen Effekten. Und das war halt damals so mein 12-jähriges Ich. Das war so das Krasseste und Blutigste, was ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Naja, und was macht man da als 12-Jähriger? Man schafft sich den ganzen Rest natürlich noch ran. Ja, war gar nicht so einfach. Man musste halt immer warten, bis sie mal liefen im Fernsehen. Was wirklich sehr selten war. Und wenn, dann kamen sie halt immer mega böse geschnitten. Ich glaube, ich habe dann mal, da war ich auch mal mit meiner Mutter einkaufen. Da habe ich den sechsten Teil mal stehen sehen im Kaufland. Hab meine Mutter dann so lange überredet, bis sie den eingepackt hat. Ich weiß noch, der hat 9,99 Mark gekostet damals. War natürlich die verstümmelte 16er-Fassung, wo 22 Minuten fehlten, aber war egal. Ich hatte immer einen Teil von dem Film. Ja, und somit habe ich mir dann nach und nach die ganze Reihe zusammengesucht. Und die Filme, die nun gar nicht im Fernsehen liefen, explizit so, was ganz selten war, der fünfte. Und was auch gar nicht mehr kam, war der dritte zu dem Zeitpunkt, über den wir ja heute reden. Die habe ich mir dann tatsächlich über Videotheken rangeschafft. Und dann praktisch, also hat mein Opa damals noch gemacht, so, ja Opa, gehen wir mal in die Videothek. Und dann habe ich halt gefragt, ob die den und den Film da haben. Und dann habe ich mir den dann ausgeliehen und ja, ich hatte das große Glück, zwei Videorekorder zu haben. Und ja, genau. Ich denke mal, der wahre Filmfan kennt das noch. Auch wenn es nicht rechtens war. Natürlich habe ich mir die Filme nicht kopiert. Ich habe nur drüber nachgedacht. Genau. Ja, und so bin ich dann auf die Reihe gekommen. Und tatsächlich war von allen Filmen, die ich gesehen habe, der dritte, der letzte und auch der, auf den ich mich am meisten gefreut hatte, weil ich darüber schon einiges gelesen hatte. Und genau. Und ob sich die Freude gelohnt hat, werden wir jetzt rausfinden.
Als du den dritten gesehen hast, wie war denn da so dieses Gefühl, wenn du den jetzt als letztes der Reihe gesehen hast? Du hast ja dann ja schon alles gesehen von der Figur. Du hast ja dann, da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen, ja auch diese Mythologisierung ja auch schon mitbekommen. Und dieser dritte war ja noch relativ weit am Anfang. Und wie war denn da für dich dieses Gefühl dieser Erstsichtung? Kannst du das irgendwie noch beschreiben, wie das für dich war?
Ja, die Erstsichtung kann ich sagen, das war halt wirklich auch eine Videokassette, die ungefähr 20 Millionen Mal schon abgespielt wurde und genauso sah das Bild auch aus. Also man hat halt nur die Hälfte erkannt gefühlt. Ich war aber erstmal froh, dass ich den Film hatte und mir den angucken konnte. Und ich war halt erstaunt. Also ich hatte mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Aber ich war dann letztendlich, war ich doch sehr zufrieden und habe den halt auch gleich so mit als besseren Beitrag der Reihe mit gesehen. Gut, damals war ich halt auch noch relativ jung. Ich glaube, ich habe mir die alle in einem Jahr, habe ich mir die alle zusammen wieder aufgenommen oder dann mal ausgeliehen und angeschaut. Und gut, damals war ich halt auch noch ein bisschen jünger. Da hat mich natürlich halt hauptsächlich halt auch Freddy interessiert. Und dann, wenn Freddy halt aufgekreuzt ist und was er für Sprüche klopft und was er wieder für kreative Kills hat. Ja, und das war halt im dritten halt auch schon ganz ordentlich. Und ich war halt erstaunt, der dritte hatte für mich halt auch irgendwie, mal abgesehen von dem ersten, der ja über allem stand schon, hatte der für mich auch wieder so eine ganz andere Qualität als die anderen. Nämlich zu. Also der dritte, muss ich sagen, der hat mich auch damals bei der Erstsichtung, wie gesagt, wenn es auch nicht das war, was ich mir so vorgestellt hatte, aber hat er mich damals echt gecatcht.
Bevor wir jetzt hier ganz tief in alles reingehen, ganz kurzer Fahrplan, wie wir das heute machen werden. Wir werden jetzt ganz kurz, wie üblich, über Cast und Crew sprechen, fix zusammenfassen, um was es da eigentlich geht. Und dann versuchen wir das Ganze schon mal ein bisschen so einzuordnen. Denn wir reden hier von einer Filmreihe, dritter Teil. Lass mir einfach mal schauen, wo steht denn der da eigentlich bei New Line Cinema? Wie geht's eigentlich gerade in New Line Cinema? Wie war dann also entsprechend auch die Produktion? Da gibt's ein paar spannende Details, worüber wir heute noch reden werden. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal über die Regie und vor allen Dingen auch die Kamera- und Effektarbeit reden. Da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Wir haben jetzt gerade eben nochmal den Film gesehen. Und ja, da gibt's vor allem auch ein paar spannende Details. Und wir wollen es vor allen Dingen mal ein bisschen vergleichen mit den vorangegangenen Filmen. Und ja, dann wagen wir uns einfach mal in den Punkt, ja, gibt es eigentlich eine Interpretation für den Film? Und wenn ja, wie sieht die eigentlich aus? Was hat der Film eigentlich so für Themen? Und können wir das eigentlich noch dem Horror wirklich noch zuordnen? Und ja, welche Bedeutung hat denn eigentlich Nightmare on Elm Street 3 auf den modernen Horrorfilm? Das ist vielleicht auch mal noch eine spannende Frage, der wir noch auf den Grund gehen wollen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Fazit. Das ist so der grobe Ablauf. Und ich würde sagen, lass uns mal fix einsteigen in Cast und Crew. Und fangen wir doch einfach mal an. Also der Film ist aus dem Jahr 1987, US-amerikanische Produktion. Der Robert Shea hat für New Line Cinema hier produziert und Regie geführt hat hier ein ganz junger Chuck bzw. Charles Russell. Wir haben gerade vor uns ein bisschen geschnarcht, was der gute Mann gemacht hat. Also für die da draußen, die jetzt nicht kennt, er hat danach auf jeden Fall noch den Blob gemacht. Hier auch nochmal eine Empfehlung. Also das ist wirklich ein schöner 80er Jahre Horrorklassiker, den man mal gesehen haben sollte. Er hat die Maske gemacht mit Jim Carrey, Eraser mit Arnold Schwarzenegger und ja, Chuck Russell war auch für The Scorpion King verantwortlich. Also das Einzige, an was ich mich da erinnern kann, sind die furchtbaren Effekte. Ja, was haben wir noch? Das Drehbuch, da waren ganz schön viele Leute dran beteiligt. Da war unter anderem Wes Craven dran beteiligt, Bruce Wagner, ein gewisser Frank Darabont und Chuck Russell selber. Und Frank Darabont ist jetzt nicht ein Unbekannter.
Ja, richtig. Frank Darabont sollte den meisten halt auch bekannt sein für Regisseur von Die Verurteilten. Dann ist er Ideengeber und Schreiber der ersten Staffel von The Walking Dead gewesen und hat auch nach Nightmare 3 nochmal mit Chuck Russell zusammengearbeitet bei dem Film Der Blob, wo er dann auch das Drehbuch geschrieben hat, soweit ich weiß. Ja, auf jeden Fall ist der gute Mann auf jeden Fall eine Hausnummer.
Genau, er hatte sogar auch The Green Mile gemacht und auch diesen Der Nebel gemacht. Ja, dann, ich hatte schon gesagt, Bob Shea hat hier die Produktion gemacht. Musik. Ein ganz, ganz, ganz bekannter Kollaborateur von David Lynch, nämlich Angelo Badalamenti. Und über den Score wird auf jeden Fall nachher noch ein bisschen zu reden sein. Ich habe es schon gesagt, also er hat ganz viel für David Lynch gemacht. Und also gerade, wir sind von uns noch ein paar Sachen nochmal durchgegangen. Der hat auch The Beach gemacht, der hat Cabin Fever gemacht, Dark Water hat er gemacht. Also da ist ziemlich viel Horror und Abgründiges da drinne. Und ich glaube, diesen Score hier, von Nightmare 3, kann man auf jeden Fall schon anhören. Also hier ist ganz schön viel Basis von seinem späteren Werk schon rauszuhören.
Ja, genau.
An der Kamera haben wir den guten Roy H. Wagner. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe von dem guten Mann vorher tatsächlich noch nichts gehört. Und schaue ich mir so ein bisschen die Credits an. Der ist ein verdammt guter Handwerker, der vor allem viel in Serien gearbeitet hat. Dazu gehört Zurück in die Vergangenheit, Die Schöne und das Biest, Sex unter einem Dach, CSI. Das sind schon ganz viele Sachen dabei. Und von den etwas größeren Filmen sollte nach Nightmare 3 dann Die Abservierer kommen. Das ist die Fortsetzung von Die Augen der Nacht, dieser Emilio Estevez und Richard Dreyfuss Film. Und Drop Zone, das ist der Film mit Wesley Snipes, habe ich irgendwie noch so ganz grob in Erinnerung. Und dann wird es aber auch schon ein bisschen, naja, wir haben dann sowas wie Mein Partner mit der kalten Schnauze, Teil 3. Also da ist jetzt nicht so viel Großes passiert und ich würde nachher gerne nochmal über die Kameraarbeit noch sprechen. Ja, ansonsten noch der Form halber, wir haben hier den Schnitt, Terry Strokes. Und da gibt es leider gar nicht so viel zu sagen, weil der gute Mann auch gar nicht so viele Credits bekommen hat. Aber vielleicht dazu später. Stanley, gehen wir mal kurz durch die Besetzung. Wer spielt denn eigentlich alles mit bei Nightmare on Elm Street Teil 3?
Ja, Nightmare 3 kann natürlich mit einem unerwartet beachtlichen Cast für einen dritten Teil einer Horrorreihe glänzen. Also neben den ursprünglichen Charakteren, die zurückkehren, ja, Robert Englund als Freddy Krüger selbstverständlich, sind wieder Heather Langenkamp aus Nightmare 1 dabei und auch der berühmte John Saxon, der auch bereits in Nightmare 1 als Nancys Vater dabei war. Und unter anderem sind dann weiterhin noch Namen zu finden, wie eine Patricia Arquette, die bis heute ja eigentlich noch eine gefragte Schauspielerin ist. Man kennt sie aus Filmen wie Lost Highway oder Stigmata. Weiterhin dabei ist ein gewisser Larry Fishburne, den man heutzutage eigentlich auch als Lawrence Fishburne kennt, aus der Matrix-Trilogie als Morpheus. Dann haben wir im Cast noch kleine Gastauftritte, zum Beispiel Dick Cavett, der ja ein gefragter Moderator zu der Zeit war, und eine gewisse Sascha Gabor, die ja auch kürzlich verstorben ist, oder vor ein paar Jahren jetzt zumindest. Genau, die sich da in diesem Franchise praktisch kurze Cameo-Auftritte, als sie selbst ergattern konnten. Ja, auf jeden Fall schon recht ordentlich für einen dritten Teil, was den Cast betrifft. Und was noch zu erwähnen ist, dass auch Priscilla Pointer dabei ist, die vor allem auch aus Brian De Palmas Carrie als die Mutter von Carries Mitschülerin Sue Snell bekannt ist.
Und Brian De Palma ist natürlich eine schöne Überleitung, denn wir haben hier auch noch Greg Wasong dabei, der ja erst kurz zuvor bei Buddy Double mitgewirkt hat. Und selbstverständlich Robert Eglint als Freddy Krüger ist selbstverständlich wieder mit am Start. Jetzt sind wir die Besetzung eigentlich jetzt erstmal soweit durch. Das passt auch soweit für mich. Und bevor wir die Zusammenfassung machen, würde ich mal ganz kurz mal mit dir über den Titel reden. Denn im englischen Original heißt dieser Film A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors. Und im Deutschen Freddy Krüger lebt. Die Frage ist jetzt einfach nur, was glaubst du, was in den Köpfen der Übersetzer und Verleihern vorgegangen ist, warum Freddy Krüger lebt besser ist, als vielleicht einen ähnlichen Titel wie Dream Warriors zu finden?
Naja, das ist eine Frage, die stelle ich mir schon seit Jahren, wie man auf sowas kommt, aber das hat man halt im Horror-Genre auch ziemlich oft, dass die Untertitel meistens nicht dem Originaltitel dann praktisch oder die deutschen Untertitel nicht dem Originaltitel entsprechen. Ja, vielleicht war es ein bisschen schwierig zu formulieren. Traumkrieger hätte sich wahrscheinlich keiner angeguckt dann. Oder derjenige, der halt das übersetzt hat, dachte sich, oder hat sich den Film vielleicht gar nicht angeguckt, wusste nicht, worum es geht. Genau, aber das Witzige ist, wenn man sich halt den Titel anguckt und das Cover dazu, ja, gibt das halt auch alles Sinn und gerade auch die Handlung betreffend ergibt das halt auch wirklich richtig Sinn. Also der Originaltitel Dream Warriors halt.
Genau, wir hatten das ja schon häufiger auch im Podcast thematisiert über Sinn und Unsinn von deutschen Übersetzungen und Untertiteln. A Neverending Story. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in dem Zeitalter angekommen, wo es für bestehende englische Untertitel neue englische Untertitel gibt, weil die sich in Deutschland damit wahrscheinlich besser vermarkten. Nun denn, sei es drum. Lass uns doch einfach mal in Richtung Zusammenfassung gehen. Und du hast uns da was Schönes mitgebracht. Wir werden es in unsere Stories, gerade bei Instagram, werden wir es auf jeden Fall mal teilen mit euch. Und zwar der liebe Stanley, der besitzt ja noch eine Original-VHS-Videokassette. Und da werden wir mal ganz kurz verlesen, was da hinten drauf steht, was der Verleiher uns sagen will, um was es nämlich in Nightmare on Elm Street 3 geht.
Genau, ich habe hier die Original-Warner-Home-Videokassette, Videothekenversion, habe ich mir irgendwann mal ergattert, in einem Top-Zustand von 1988, ist die Kassette. Sogar noch mit dem FSK 18 Logo drauf. Mittlerweile ist er ab 16 runtergestuft. Und da steht Folgendes hinten auf dem Cover. Ein Albtraum ohne Erwachen. Nancy Thompson hat vor 6 Jahren ihre mörderischen Träume überlebt. Sie arbeitet inzwischen als Psychiaterin. Im Sanatorium holt sie Freddy jedoch wieder ein. Die 6 Kinder jener Männer, die einst Freddy gelyncht haben, werden als schlafgestörte Psychofälle eingeliefert. Nancy weiß, dass Schulmedizin bei Freddy versagen muss. Mit Hilfe des behandelten Arzt Dr. Goldman gelingt es, durch Kollektivhypnose alle Albträume zu vereinen und Freddy im Schlaf gegenüberzutreten. Doch das Klingenmonster hat noch viele gezinkte Trümpfe im Ärmel.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr, die uns gerade zuhört, den Film noch nicht gesehen habt und vor allen Dingen euch jetzt schon die ersten 2 Folgen schon angehört habt zu dem Thema, weswegen wir das hier auch ein bisschen umgehen wollen, den ganzen Film durchzusprechen. Das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir es auch ein kleines bisschen strukturiert. Und bevor wir jetzt so in diese Story-Struktur reinkommen und uns mal das Drehbuch ein bisschen genauer anschauen, vielleicht erstmal so eine Frage, und zwar die Einordnung von Teil 3 jetzt im Werk bis dahin. Wir hatten in den letzten Folgen ja schon darüber gesprochen, wie es mit New Line Cinema gelaufen ist. Dass der erste so ein Überraschungshit war, so ein Überraschungserfolg war und New Line Cinema mehr oder weniger den Hintern gerettet hat. Und weil man keine neue Produktion mehr am Start hatte, hat man gesagt, okay, wir werden jetzt von dem Gewinn, den wir hier erzielt haben, einen zweiten Teil lostreten. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir auch da wieder nochmal Geld einnehmen werden. Der zweite war dann tatsächlich auch wieder sehr erfolgreich, was dann dazu geführt hat, dass wir jetzt hier über diesen dritten reden können. Und wer uns auch schon im zweiten Film, im zweiten Gespräch zugehört hat, der wird ja schon auch rausgehört haben, dass Teil 2 sich so ein bisschen falsch anfühlt, der die eigentliche Geschichte nicht wirklich fortführt, sondern irgendwie in diesem Freddy-Kosmos zufälligerweise in der gleichen Straße spielt und auch Freddy Krüger irgendwo drin hat. Aber es fühlt sich weniger nach Freddy Krüger an. Und ganz besonders für uns beide, die ja durcheinander gesehen haben und nicht chronologisch gesehen haben, fühlt sich das immer ganz besonders fremd an irgendwie, gerade der zweite. Und ich hatte schon, wie gesagt, hatte schon gesagt beim zweiten Gespräch, dass der dritte sehr wahrscheinlich diese Marke setzt, okay, ab jetzt reden wir hier wirklich von einer Filmreihe. Und findest du auch, dass man, wenn man jetzt aus Blickwinkel 1987, wenn du jetzt aus dem Kino rauskommst, hättest du dann auch da das Gefühl, dass wir jetzt hier schon von einer Filmreihe reden und dass du sicher bist, da kommt noch was?
Ja, also ich würde das tatsächlich so sagen, weil ich meine, wenn wir dann schon bei einem dritten Film praktisch mit demselben Hauptantagonisten sind, dann ist das für mich auf jeden Fall schon in der Reihe. Nur die Frage ist, ob natürlich noch was kommt, ist in diesem Film natürlich offen am Ende. Ich meine, du hast nicht den direkten Hinweis auf Freddy, dass der nochmal kommt wie in den anderen Filmen, wo du halt immer den, also in den beiden Vorgängern hast du halt immer diesen Handschuh nochmal am Ende gesehen. Und der dritte Teil hat im Prinzip ein abgeschlossenes Ende. Aber, ja, hätte ich gedacht, 87, dachte ich mir, na, da kommt doch dann bestimmt noch was.
Dass New Line Cinema da wahrscheinlich mehr investieren wird und auch in die Zukunft investiert hat, das sieht man tatsächlich auch schon, wenn man sich das Budget anschaut. Wir haben jetzt hier ein Budget von 4,5 Millionen US-Dollar zum damaligen Zeitpunkt. Und der Film hat dann das Zehnfache eingespielt, zumindest in Nordamerika. Und das ist ja nur eine Hausnummer. Das heißt also, spätestens dann sollte auch wirklich dem Letzten klar gewesen sein, okay, das ist ein riesengroßer Run. Und ich würde vielleicht einfach mal schon den Übersprung machen in Richtung Drehbuch. Denn beim Drehbuch ist es so, wenn du so viele Autoren hast, wo sehr wahrscheinlich Bob Shea auch ein kleines bisschen mit rum manövriert haben dürfte. Denn der möchte ja ein Franchise aufbauen. Der möchte ja sehr wahrscheinlich in die gleiche Kerbe schlagen, wie es damals auf Freitag der 13. war. Das ist ja auch so eine Cash-Cow, die kannst du ja auch melken. Dass er natürlich halt möchte, dass das fortgeführt wird und da müssen sich Dinge ändern. Da muss ja was passieren. Man muss ja noch was mit dazu schreiben. Und das sind ja Dinge, die mit Freddy Krüger hier passieren, ganz besonders Freddy Krüger, wird jetzt hier mehr stilisiert. Das heißt also, er ist nicht mehr der Traumkiller nur, sondern wir sehen jetzt mehr, was passiert. Und er kriegt hier diesen sadistisch, ganz zynische Humor, den er da bekommt, der auch Sympathiepunkte beim Publikum ja auch bewirken soll. Und mich würde einfach mal interessieren, der Sprung vom ersten beziehungsweise vom zweiten jetzt zum dritten. Ist der für dich spürbar, merkbar, dass sich dieser Charakter Freddy Krüger so ein bisschen geändert hat?
Auf jeden Fall. Also im dritten auf jeden Fall. Das war, glaube ich, auch so die Charakterwende von Freddy Krüger, wo sie sich am ersten, die Figur sich im ersten und zweiten Jahr sehr geähnelt hat noch. Da war er halt immer so, war eigentlich auch immer im Schatten noch unterwegs. Also ist halt selten halt auch mal ins Licht getreten oder so. Und hat halt auch immer so bloß schlitzend agiert, was seine Kills betrifft. Haben sie ihm jetzt im dritten Teil natürlich mit etwas Humor ausgestattet, also so sehr schwarzem Humor noch. Noch nicht so krass wie dann später, aber was halt sehr auffällig ist, ab dem dritten kommen halt diese One-Liner, die halt auch immer wunderbar in die entsprechende Situation passen oder zu der Figur, die er gerade am Wickel hat, die er gerade fertig macht. haut er halt immer so den passenden Spruch raus, in dem Fall halt noch düster, aber sarkastisch. In dem Film taucht er ja auch erst ziemlich spät so richtig physisch auf. Und seit du hast halt nochmal so diesen Spannungsbogen, bis er halt wirklich so richtig in Erscheinung tritt. Das passiert ja dann, glaube ich, auch erst wirklich in der letzten halben Stunde. Und ja, es ist auf jeden Fall es ist noch nicht ganz der Comic-Charakter, wie es sich dann später entwickeln wird. Aber das ist praktisch so eine Schnittstelle noch vom alten Freddy zum neuen. Ich würde sagen, gerade der dritte Teil ist so dieser Übergang dann in die nächste richtig populäre Phase dann.
Du hast ja was Spannendes gerade gesagt. Der kriegt jetzt hier eine Bühne, der kriegt jetzt hier eine Plattform. Und das passiert hier wirklich auf so vielen Ebenen. Zum einen ist es, die Kills werden hier ganz klar rausgearbeitet. Die sind hier Peaks in diesem Film. Das sind die Highlights des Films. Wenn in dem ersten und dem zweiten Teil die Hauptdarsteller, was die Opfer sind, sprich also Nancy, und im zweiten Teil war es der Jesse, wenn das sozusagen die Leute waren, mit denen wir mitgehen, dann gibt es hier den ersten Change schon. Hier kann man wirklich sagen, okay, man kann hier auch von der Freddy-Seite aus mitgehen. Auch wenn er ganz klar antagonistisch ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Geschrei von Patricia Arquette nicht mag und wenn man die teilweise cringeworthy Auftritte der Jungdarsteller da sieht, dann wünscht man sich vielleicht manchmal auch eine andere Person, die mir reinversetzen kann. Und wenn Greg War Song das auch nicht füllen kann, dann kann es passieren, dass du sagst, okay, ich finde Freddy jetzt eigentlich tatsächlich der Grund, warum ich mir das anschaue. Und man merkt halt auch schon, dass dieser Shift, also hier gibt es einen Shift wirklich vom, wer ist jetzt eigentlich so unser Hauptdarsteller. Natürlich, die Hauptdarsteller sind klar, Nancy Thompson und der Dr. Gordon. Und trotz alledem reicht das nicht aus, die sind irgendwie ein bisschen blutleer, finde ich zumindest. Also das ist so, es ist nicht mehr die Nancy aus dem ersten Teil, der die ganzen Film trägt, mehr oder weniger, sondern sie ist hier eher eine Randerscheinung. Und eigentlich müsste Dr. Gordon die Hauptperson sein. Und dann sind es aber wieder die Kinder. Das heißt also, wir haben hier ganz viele Leading Characters, die uns durch den Film tragen. Und eine starke Konstante, ein Antagonist, ist Freddy Krüger. Und diese Gegenüberstellung, die macht es eben halt auch durchlässig, zu sagen, okay, eben halt, weil ich keine starke Identifikationsfigur habe, könnte es eben halt auch Freddy sein. Und ich finde das, für mich war das damals als Teenager, war das so ein, dieser dritte Teil war so für mich dieses, okay, der hat jetzt Freddy nochmal zu einer nächst höheren Ebene für mich katapultiert. Die Kills waren es eben halt. Wir haben uns das gerne wegen Kills angeschaut und wir fanden die Story teilweise auch alle total Quatsch. Manchmal haben wir gar nicht verstanden, was die jetzt wollen, wieso, weshalb, warum. Das sind viele Zufallsmomente drin, die in dem Drehbuch da reingeschrieben sind. Passiert sehr viel zufällig. Aber Freddy ist eine schöne Konstante und naja, wir können uns die ganze Zeit der Traumlogik ja bedienen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, wenn sich der erste Film Mühe gibt, immer zwischen Realität und Traum das Bild zu verzerren, wo du es manchmal nicht sehen kannst. Hier bei dem dritten Teil habe ich das Gefühl, hier ist eine ganz klare Trennlinie zwischen Traum und Realität. Und ich finde, das funktioniert aber irgendwie nicht, denn Freddy kann irgendwie trotzdem in der Realität sein, zum Beispiel auf dem Schrottplatz zum Schluss. Und da interessiert mich vor allem auch mal, wie du das eigentlich siehst und wahrnimmst mit diesem Verzerren von Realität und Traum. Und vor allen Dingen, wie wichtig ist dir das eigentlich, wenn du die Filme schaust?
Ich muss vorher nochmal einwerfen, zwecks der Hauptdarsteller. Finde ich, in dem Film ist das auf gar keinen Fall Nancy. Die ist halt eigentlich schon viel zu erwachsen, um da reinzufallen. Die Hauptdarsteller sind für mich tatsächlich, die ist also im Prinzip sind das diese sechs Kinder tatsächlich, weil die sind ja praktisch so die Hauptopfer von Freddy und die sind ja auch die ganze Zeit im Mittelpunkt, um die geht's ja so hauptsächlich. Nancy kommt ja nun mit dazu und hilft denen, genauso wie dann Dr. Goldman. So, ja klar ist da in dem Film so einiges Quatsch, aber es geht halt, der Titel ist ja halt auch Dream Warriors und das sind ja nun mal diese Kinder, die ja nun in ihren Träumen praktisch sich halt Fähigkeiten erträumen, die sie haben, die sie halt praktisch dem Bösen entgegensetzen und praktisch gemeinsam, was ja eigentlich so eine schöne Metapher ist. Und dann haben sie halt so ein paar witzige Lösungen für gefunden. Zum Beispiel, dass nun eine von denen alle in die Träume oder zu sich rufen kann und dass sie dann gemeinsam Freddy gegenüberstehen. Das ist eigentlich so eine nette Idee. Klar, das lässt sich jetzt halt nicht immer logisch umsetzen, aber ich finde, irgendwie macht es den Film dann noch sympathisch, so das Ganze. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt so blutleere Charaktere sind. Also die kriegen schon genug Screentime und auch noch so ein bisschen Entwicklung. Also man lernt sie schon noch kennen. Und ja, irgendwie, man will halt jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt abnippeln alle. Weil irgendwie mag man sie. Also ging zumindest mir so. Ich fand den Film halt immer so sehr sympathisch, gerade auch wegen der ganzen Charaktere. Ich sag, Freddy ist natürlich auch mega cool, dann aber halt auf der anderen Seite. Ich finde, das ist da halt so ein tolles Gleichgewicht in dem Film. Was, jetzt um auf deine Frage zu kommen, die Verschmelzung zwischen Traum und Wirklichkeit betrifft. Ja, das löst dieser Film auf jeden Fall anders als seine Vorgänger. Das ist richtig, weil es meist offensichtlich ist, dass du jetzt gerade in einem Traum bist, der meistens sich die Traumszenen ja auch wirklich in dem Haus abspielen, in dem alten, was sie jetzt halt, was jetzt verfallen ist, das Haus aus den ersten beiden Teilen sich alles abspielt, was ich halt auch als eine sehr coole Kulisse finde, die verfallene und dunkle Version, die praktisch zu Freddys Reich jetzt geworden ist, finde ich so auf jeden Fall stilistisch gut umgesetzt. Also man hat aber dadurch halt auch so mehr auch Fantasy-Elemente drin. Man hat nicht mehr so ganz die krasse Atmosphäre wie im ersten Teil. Das wirkte ja wirklich die ganze Zeit strange. Obwohl du jetzt keine wirkliche Traumwelt hattest, da hattest du ja wirklich, sah ja alles ganz normal aus. Und da ist jetzt hier in dem Teil jetzt natürlich wesentlich mehr Elemente dazugekommen. Der Keller ist viel größer und du siehst halt immer offensichtlich, dass du gerade in der Traumwelt bist, weil es passiert halt auch immer irgendwas Eigenartiges, was in der realen Welt nicht passieren würde. Und auf die Autohof-Szene zu sprechen zu kommen, dass Freddy da agieren kann, liegt wahrscheinlich daran, dass sein Gerippe da liegt und dass da gerade durch die Gegend getragen wird. Ja, das ist halt nochmal so ein kleiner Sprung in die Realität. Im Prinzip hast du das ja in jedem Nightmare-Film, dass er halt mal ins echte Leben rauskommt, weil im zweiten konnte er ja von Jesse Besitz ergreifen und im ersten konnte man ihn ja durch Festhalten in die reale Welt holen. Also irgendwie eine Schnittstelle gibt es da immer vom Traum in die Wirklichkeit. Genau.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wollte ich wahrscheinlich als Teenager ganz gerne rational greifen. Wie ist denn diese Welt logisch aufgebaut? Und ich glaube, umso häufiger ich diese Serie gesehen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, umso weniger interessiert mich das genau das tatsächlich. Also diese Logik da an der Stelle. Um vielleicht noch ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen, Identifikationsfigur im Film und wie die Charaktere sind. Ich wollte nicht Patricia Arquette unterschlagen, die ja eigentlich sozusagen unsere Hauptdarstellerin sein soll, aber auch die wird irgendwann im Laufe des Films eher zu einer Randfigur neben den anderen. Und wir haben immer so einen Erzählerwechsel. Das heißt also, unser Blickfeld ist nicht immer nur auf Patricia Arquette. Die wird uns am Anfang ganz prominent eingeführt und dann verlieren wir sie, um dann Greg Wasong und Heather Langenkamp dann zu folgen, um dann wieder zu switchen zu den anderen Kindern. Das wird auch nochmal aufgedröselt. Und da fehlt mir so ein ganz kleines bisschen, mir fehlt schon wirklich eine klare Identifikationsfigur. Da verliert mich der Film. Man muss dem natürlich auch zugute halten, und das ist ja auch clever geschrieben, wie die eingeführt werden. Das ist uns vorhin schon aufgefallen, wo wir es jetzt gerade nochmal gesehen haben. Das ist nach der Eröffnungsszene, haben wir einen Umschnitt in die Klinik, wo sich alles abspielen wird für den weiteren Verlauf des Films. Und da läuft Dr. Gordon neben. Wie heißt der? Larry Fishburne, ich weiß nicht, wie heißt die Rolle im Film?
Max.
Max. Die laufen lang und das ist eine Expositionsbombe, also ein expositorischer Dialog, wo alles wichtig gesagt wird. Und dabei laufen eigentlich alle weiteren wichtigen Darsteller laufen dann durchs Bild, sagen schon mal Hallo, das wir sie schon mal gesehen haben, inklusive so eine Art Soft-Light-Antagonistin im Film, die Dr. Sims. Und das Ganze endet dann in dem Raum, wo wir dann Patricia Arquette dann sehen, wie sie dann wild um sich fuchtelt. Und dann auch noch Heather Langenkamp einen sehr, 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 sehr cringe-worthy Auftritt bekommt. Fand ich eigentlich auch nach dem ersten Teil, wo du sie jetzt nicht mehr gesehen hast, das fand ich dann ein bisschen schwach. Also dieses Fortführen von dem Reim. Als 13-Jähriger hat mich das noch kalt erwischt. Und heute denke ich nur wie, na gut, okay, das ist in Ordnung. Aber das ist wahrscheinlich auch nur mein Geschmäckle.
Na gut, ob das nun schwach war, aber ich fand, das war die Verbindung. Das war halt sofort die Verbindung von, wie gesagt, in der Regel ist es ja so, bei Freddy haben immer nur die Teenager Probleme mit ihm. Nancy ist in dem Film ja schon erwachsen, wenn du als Teenager halt da stehst, hier verängstigt dann den Reim da aufsagt, der ja in dem Film halt nochmal eine richtig wichtige Rolle spielt. Dann kommt halt jemand und spricht das zu Ende, was halt kein anderer in der Runde kann. Das hat halt wirklich so den, das war halt, die Szene ist in dem Moment halt wichtig, um halt die Verbindung zwischen Heather Langenkamp und Patricia Arquette aufzubauen. Also ich meine, das ist schon, ja, ist jetzt vielleicht nicht das Einfallsreichste, aber es ist eigentlich schon ein cleverer Kniff vom Drehbuch eigentlich gewesen. Genauso hast du ja dann auch nochmal die Verbindungsstelle, wo sie sich praktisch den Kindern dann offenbart in der Runde. Also niemand glaubt ja den Kindern, dass ihre Träume verantwortlich sind für diese ganzen Selbstmorde da. Und in der Szene, wo Heather Langenkamp halt sofort beschreibt, wie der Typ aussieht, der die Kinder bedroht, ist er ja sofort mit drin in dem Pool da und hat ja sofort das Vertrauen der Kinder. Ja, es ist halt so, ja, ich finde es halt ganz nett gemacht in dem Film, mochte ich irgendwie immer.
Wahrscheinlich ist es auch die Art und Weise, wie das von ihr vorgetragen wird, wo ich mich wahrscheinlich dran stoße. Das wirkt immer so aufgesetzt erwachsen, obwohl sie ja jetzt nicht so weit vom Alter entfernt ist von den anderen DarstellerInnen. Und da hilft auch die graue Strähne und dieses graue Kostüm da halt auch nicht wirklich viel.
Na gut, die graue Strähne, die hat sie aber eigentlich schon seit dem ersten Film. Ne? Ja gut, das Kostüm auch, aber ich glaube, es war so gewollt, dass die älter aussehen wollte, oder ich glaube, das wollte sie sogar selbst. Wie gesagt, weil sie halt auch eher so in der Riege der Erwachsenen ist. Also schon eigentlich vollkommen raus aus dem, aber die Verbindung sind halt nun die Eltern. Und da ja in dem Film Freddy auch noch Grenzen hat, nämlich dass er ja nur die Kinder der Eltern, die ihn abgefackelt haben oder verbrannt haben, heimsucht. Ja, da ergibt das halt so Sinn. Und das ist auch so, dass Nancy halt, glaube ich, die Einzige ist, die keine Fähigkeiten mehr hat in den Träumen. Die anderen können ja alle irgendwas sich herbeiträumen oder so im Traum sich verändern, haben irgendwelche Kräfte. Nancy ist aber die Einzige, die mit keiner Fähigkeit da weiter in Erscheinung tritt. Die ist halt auch irgendwie schon erwachsen.
Ich glaube, da habe ich einfach nur eine letzte Logikfrage dazu. Wenn Nancy die Einzige ist, die tatsächlich regelmäßig Hypnozil nimmt, das heißt also, sie kann nicht träumen, wie kann sie dann eigentlich in die Träume von den Kindern mit reinkommen?
Nun, vielleicht hat sie es mal vergessen einzunehmen oder ja, das Drehbuch hat einfach vergessen, das zu erklären oder sie hat es dann doch kurzfristig abgesetzt oder es liegt einfach nur an Kristens Superkraft, sie in den Traum zu holen.
Ich wollte es eigentlich eher auch als Überleitung vor allen Dingen nehmen. Als Überleitung für, das ist ein ganz, ganz, ganz klassisches, ich würde mal sagen, so richtig zusammengeschustertes Drehbuch von mehreren Leuten, die daran beteiligt waren. Es gab mal eine Grundidee, die ging in Revision, wurde neu geschrieben und man merkt schon an vielen Ecken und Enden, hier hatte jemand noch eine Idee. Und was ich mir ganz riesengroß mit aufgeschrieben habe, ist vor allen Dingen die zusätzliche Ebene, Freddy Krüger noch so ein bisschen noch Backstory zu geben. Durch seine Mutter, die Amanda Krüger, die Schwester Helena, heißt Schwester Helena, genau. Und das war damals, bis heute ist immer für mich so ein, hätte es das wirklich unbedingt gebraucht, tut es was für den Film eigentlich, außer, dass wir am Ende dann die Möglichkeit haben, ihm ein Ende zu setzen. Aber hätte man nicht auch ein anderes Ende finden können? Also braucht's das? Also für mich hat sich das vor allem auch immer aufgesetzt angefühlt.
Ja, gut. Ich meine, man muss halt, ich verstehe da, was du meinst. Ging mir auch ähnlich. Es ist halt nun so der erste Film, wo dann halt so ein bisschen christliche Mythologie mit einfließt. Ja, gut, dass es nun ausgerechnet eine Nonne sein muss, die dann praktisch seine Mutter ist. Ja, die natürlich dann auch noch den Tipp gibt, wie man ihn loswerden kann. Ich meine, das war schon immer das Problem an den Filmen. Wie wirst du den Typen halt los? Brauchst du halt irgendwie eine Idee? Ich meine, da gab es auch schon schlechtere Ideen, wie das gehen kann. Ich fand eigentlich diese Idee so, ja, man hat halt diesen, kriegst halt diesen Background, kriegst halt aber auch nicht zu viel Background. Es ist halt bloß so, wie er entstanden ist und eine mögliche Erklärung, warum er so ein Psychopath ist. Es kann eine mögliche Erklärung sein, muss es jetzt nicht. Kann aber. Und ja, aber ich glaube, diese Story ist wirklich hauptsächlich dafür da, für das Ende, damit man das halt so umsetzen kann. Also ich mag das Ende tatsächlich. Wie gesagt, weil es halt wirklich viel, viel schlimmere Enden schon in Nightmare on Elm Street gab und auch noch geben wird. Ist halt so ein eigentlich so ein abgeschlossenes, ordentliches Ende und naja, wer weiß, ob er nochmal wiederkommt, dann natürlich wissen wir, dass er nochmal wiederkommt, aber ja, diese ganze Mystifizierung, glaube ich, das ist die Hauptintention dieser Szenen gewesen, okay. Einfach nur das Ende hinzubekommen.
Dann würde ich vielleicht einfach mal zu dem Punkt rüber switchen, wo wir uns mal so ein bisschen die Regie und Produktion auch vor Ort mal ein bisschen anschauen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist gerade aus dem ersten und dem zweiten, die Heizungskeller-Romantik. Die fehlt mir ein bisschen, denn wir sind hier wirklich im Studio, ganz viel im Studio. Ich hatte vorhin noch die Frage gestellt, hatten New Line Cinema eigentlich damals ein Studio? Ich glaube, die hatten zwar keine Studios, die haben sich die wahrscheinlich angemietet, aber da mussten ziemlich viele Stages auf jeden Fall gebaut werden. Und das sieht man im Film an. Und das ist tatsächlich auch kein Kritikpunkt, aber mir fehlt so ein bisschen, dass der Heizungskeller aus dem ersten, da sind die extra in so eine alte Industriegebäude gefahren. Auch im zweiten waren sie auch in so einem riesengroßen Industriegebäude. Und das hat ja auch seinen Charme. Da haben ja über Jahrzehnte Leute gearbeitet. Man sieht dann auch den Rost und den Dreck. Und jetzt bin ich in der Studiokulisse und ich sehe, dass ich in der Studiokulisse bin. Und da habe ich immer so ein bisschen so meine Problemchen, weil da fehlt mir so wirklich so diese, das ist jetzt schon poppig, jetzt wird's kitschig, ich sehe es auch, ich kann es spüren, ich kann das in dem Haus sehen, ich sehe, dass da viel modelliert worden ist, ich meine, mit Blu-ray macht es ja jetzt auch einfach, wir haben eine hohe Auflösung, da kann man es besser sehen, aber jetzt im direkten Vergleich zum ersten und zweiten, den ich auch auf Blu-ray gesehen habe und dann jetzt den dritten, merkt man dann schon den Unterschied zwischen Originalschauplatz und jetzt ganz viel Studio. Und vielleicht hier noch den ganz kurzen Einwurf, 95% dieses Films ist indoor, im Studio gedreht, es gibt kaum Außenszenen, wenn es Außenszenen sind, die tatsächlich auf dem Friedhof. Und ich glaube mal ganz kurz auf der Straße irgendwo, wenn die hier zu ihrem Vater fahren. Und ansonsten ist alles zum Großteil drinne.
Naja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Großteil halt in einer Nervenheilanstalt spielt, wo man halt, da kommt man halt auch selten raus. Also es ist ja praktisch schon, gibt es das Drehbuch ja fast nicht anders her, dass du drin drehen musstest, halt in dem Krankenhaus. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es so wirklich ein Krankenhaus war und jetzt kein Studio, also das sieht zumindest nach Krankenhaus aus. Ja, und ansonsten sind das andere Hauptsetting ist halt das Elm Street House. So, und das ist ja, spielt sich halt auch alles drin ab. Ich glaube, dass das jetzt nicht mal so unbedingt so geplant, gewollt war, dass halt alles drin spielt. Das ist wahrscheinlich mehr dem Drehbuch geschuldet, würde ich fast sagen. Und dann hast du halt noch die Friedhofsszene, dann halt noch gut in der Bar hast du eine Szene, in der Kirche, ja, die sind halt alle drin. Ja, aber es hat ja auch nicht mehr so das Kleinstadt-Feeling von den ersten, weil das könnte überall sein, das könnte auch durchaus in einer Großstadt sein diesmal. Ist mir bei dem Film besonders aufgefallen, dass das so wirkt.
Was ich vor allen Dingen meine ist, du hast es vorhin schon gesagt, Jetzt kommt das Freddy-Haus. Das spielt sich alles im Freddy-Haus. Also es ist ja sozusagen auch ein Novum, dass das jetzt hier der Hauptschauplatz ist. Und mir fehlt so ein bisschen so der Heizungskeller. Das meinte ich.
Naja, du hast ja eine gewisse Verbindung zu dem Heizungskeller, aber halt auch in dem Haus, über das Haus. Das haben sie da halt ein bisschen anders gemacht. Ja, aber da siehst du halt auch wirklich, dass es so diese Studio-Kulisse ist. Weil du ja in dem zweiten ja auch keinen Heizungskeller hattest, aber das ist ein Kraftwerk, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da fehlt aber dieses Ganze, dieses Psch und Psch, dieses, dieser Dampf und diese Stahltreppen und Geländer da. Ja, das fehlt da natürlich. Man hat halt so einen Keller, der halt schon so ein bisschen nach, wie so eine Art Hölle aussieht. Du hast halt auch alles so in diesen brennenden Rot-Look. Ja, also es ist halt wirklich so etwas dämonischer und diabolischer als so in den ersten beiden Filmen.
Ja, stilistisch kann man auf jeden Fall schon mal sagen, da ist hier eine ordentliche Schippe draufgepackt worden. Also die Sets konnten so modelliert werden, wie man wollte. Man hatte ja auch ein bisschen mehr Budget und da konnte man sich frei austoben. Und da gibt's auch ein paar schöne Geisterbahn-Shots, sage ich mal, gerade am Anfang, die Verfolgungsjagd, wo Kristen verfolgt wird von Freddy mit dem kleinen Mädchen. Die kommt dann in die Halle, wo die ganzen Leichen da hängen. Also da passiert ja auch schon eine ganze Menge. Dann die ganzen Effekte, die da noch mit drin sind. Also hier hat man ja wirklich im Vergleich, wenn man jetzt an Teil 2 denkt, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, warum die Effekte da so ein bisschen so dürftig sind, weil die Effektspezialisten ja zur gleichen Zeit sich schon auf Aliens vorbereitet haben. Und das ist hier alles ein bisschen runtergefallen. Da ist jetzt hier am dritten wirklich eine ganze Menge passiert. Also es sind so viele schöne Shots dabei. Natürlich sieht man, Blu-ray verzeiht da jetzt nicht so viel. Die hohe Auflösung, trotz alledem, merkt man schon den Charme. Wie viel Liebe zum Detail drin steckt. Und das fängt schon an, diese Griffe am Anfang, die Wasserhahngriffe, wie da die Messer rauskommen und danach greifen, das finde ich schon, das ist ja auch eine kreative, coole Idee. Das ist auch schön geschrieben. Und da finde ich, da macht der Film schon an der Stelle alles, was in Richtung Logik geht, macht eine ganze Menge wieder wett. Wo er sagt, okay, wir haben hier aber ein paar Schauwerte. Wir haben das so blöd geschrieben, um genau da halt hinzukommen, aber dann wirst du jetzt auch dafür belohnt. Und da muss ich immer rum sagen, deswegen sagst du vorhin so, ich kann dann auch auf die Logik halt auch verzichten, weil ich krieg dann eben halt auch so eine schöne Szene, die ja funktioniert.
Ja, richtig. Es ist ja auch ein Horrorfilm. Ich glaube, da muss man ziemlich oft auf Logik verzichten. Oder es läuft nur unter Horrorfilm, genau. Ja, was bei dem Film halt auch wirklich so besonders ist, sind die wirklich durchaus kreativen Kills, die auch immer in Bezug zu demjenigen stehen, der halt gerade dran ist. Wie zum Beispiel halt uns, dass es Freddy halt in dem Film halt auch immer wie Selbstmord aussehen lässt. Ist auch besonders. Das hat man auch bloß im dritten Teil. Was es dann natürlich wieder für die Kinder schwerer macht zu erklären, dass da eine übernatürliche Macht dahinter steckt. Ist schon so ganz gut gelöst. Dazu kommen halt wirklich, wie gesagt, sehr, sehr kreative Kills. Ich kann jetzt bloß den hervorheben mit dem Jungen, der natürlich gerne Marionetten baut und dann selbst zu einer gemacht wird von Freddy, indem ihm einfach halt bloß die Adern und Venen rausgeholt werden und er dann damit auf einen Turm balanciert wird und dann von Freddy runtergeschnitten wird. Das ist schon ziemlich originell war und vor allem auch handwerklich richtig, richtig gut gemacht wurde. Also die Effekte waren wirklich gerade beim dritten Teil sehr gut ausgearbeitet, sofern sie funktioniert haben. Bei Taryn hat ja der Abgang nicht ganz so gut funktioniert. Da sollte der Kopf explodieren, aber die hat beim Dreh halt nicht geklappt. Deswegen haben sie es halt abgeblendet. Ja, und wie gesagt, kamen dann halt auch so die coolen Sachen dazu. Wie zum Beispiel auch die Fernsehszene. Man hat halt praktisch den Kill und dann halt noch den Spruch dazu von Freddy praktisch, der halt auch noch in dem Moment passt. Ich sag halt nur, your big break in TV.
Genau, und dann das improvisierte Welcome to Primetime Bitch, das war ja dann ein Improvisationstake, den sie dann aber auch genommen haben, fand so gut, stand gar nicht so im Drehbuch. Ich glaube, die komplette Marketingabteilung von New Line Cinema, die saßen nach dem zweiten, saßen die da und haben überlegt, wie könnten wir denn jetzt eigentlich hier dieses zukünftige Franchise ausbauen? Was braucht man, um ein Franchise auszubauen? Und was sind sozusagen die Schauwerte? Und dann hat man ganz schnell festgestellt, bei Slashern wie Freitag der 13, und es wird uns noch ein bisschen häufiger so gehen, dass wir Freitag der 13 bemühen müssen, sind es die Kills. Also das Publikum wartet schon auf die Kills. Und das ist jetzt hier der erste Film, der das tatsächlich genauso gemacht hat. Nach diesem Motto, okay, und das wird etabliert. Und du sagst es auch schon, das ist jetzt hier mit diesem zynischen Kommentar von Freddy Krüger das Novum, wo du wirklich sagen kannst, die werden nicht nur getötet, sondern da gibt es auch noch einen schmutzigen Spruch noch hinterher. Und die Tatsache, dass auch ikonische Figuren, also diese David Letterman-Figur, die es da gab, ich weiß nicht, wie diese Moderator ist.
Dick Cavett,
genau. Jar Jar Gabor, dass so eine Leute da drinne Platz finden, dass du prominente Musik drin hast von Dokken damals. Wir dürfen nicht vergessen, Heavy Metal, Glam Metal, das war ein riesengroßes Ding damals in den 80ern. Und dass man so viele popkulturelle Artefakte da drin in dem Film schon mit drin hat, hat auch noch dafür gesorgt, dass er selber einen riesengroßen popkulturellen Einfluss hatte.
Genau, weil du gerade noch Dokken erwähnt hast. Das war, soweit ich weiß, tatsächlich ein Wunsch von Wes Craven. Der wollte die haben, ja, für einen Soundtrack und dann halt mit einbauen. Und die haben natürlich noch dazu noch was ganz Besonderes gemacht für die Zeit, nämlich das Musikvideo. Das haben die tatsächlich dazu an dem Set gedreht, an den Originalplätzen, also auch in diesem Keller und in dem Haus. Und sie haben dann auch Szenen aus dem Film praktisch dann mit dem Bandvideo kombiniert. Und ich glaube, es war das erste Video seiner Art tatsächlich. Das kam danach dann noch häufiger vor, dass praktisch Musikvideos im Set gedreht wurden. Ja, aber das Dokken-Video war, wo Freddy auch selbst mitspielt dann noch und drin vorkommt und die Musiker bedroht und so. Ja, das war damals neu und eine coole Sache auf jeden Fall. So auch popkulturell hat das dann, denke ich mal, auch nochmal richtig eingeschlagen.
Ja, wir sind ja mitten in der Young Music Television Generation. MTV hatte ja damals schon einen großen Stellenwert. Das werden wir dann auch einen Teil später werden wir das ja dann nochmal merken, wie wichtig das schon damals war. Und ich habe ja gerade gesagt, die saßen in ihrem Büro zusammen mit der Marketingabteilung, saßen schon da und wussten ganz genau, das Ding, das muss nach draußen gehen und das muss auch hängen bleiben und da müssen die Leute davon noch erzählen. Und man sieht es auch im Product Placement, also da ist wirklich eine ganze Menge, wirklich von der Coca-Cola bis zum Marlboro, sogar im Hintergrund ein bisschen blurry, man kann es trotzdem erkennen, auch noch Camel-Werbung, wir sehen, welches Bier getrunken wird, was gegessen wird. Also da ist man sich definitiv nicht zu schade, das Geld auch noch von anders einzutreiben, um halt die Effekte unbedingt, also die Effekte sind ganz wichtig in dem Film, noch nach oben zu treiben und vor allem den Stil. Ich würde schon sagen, also der erste ist ja ein Film für sich und der zweite macht ja wieder auch was anderes, aber der dritte, der hat so einen, ich würde mal sagen, einen doch ganz anderen Stil. Er ist ja farbenfroh, der ist gar nicht so dunkel und düster, wie man meinen möchte. Der hat ein paar dunkle Szenen, aber insgesamt fühlt er sich doch eher bunt an, eher ein bisschen greller. Es ist kein Teil 4, das ist was anderes. Aber die Düsternis, die hat er auf jeden Fall eingebüßt. Und ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben, ich würde sie jetzt vielleicht einfach schon mal vorweggreifen. Für mich hat sich das nie gruselig angefühlt, zu keiner Stelle. Also Nightmare on Elm Street 3 ist für mich nicht gruselig. Es gibt eine Szene, die ist vielleicht ein ganz kleines bisschen makaber, düster, die Spiegelszene. Die finde ich schon so ein bisschen bedrohlich, aber wirklich gruselig finde ich gar nichts. Und dann ist halt auch einfach die Frage, es gibt so kleine Horrorversatzelemente drinne, so ein paar gory Momente, aber so richtig Horror klassisch ist das für mich nicht. Also für mich hat das eher so schon fast schon Horrorkomödien Anleihen. Oder du hattest für uns eine bessere Beschreibung, wie man das einordnen könnte.
Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Viele gruselige Momente hat er nicht. Für mich hat er immer gepunktet, ganz am Anfang in der Hausszene und dann noch die Szene, wo dieses Dreirad da so langsam in das Zimmer gefahren kommt und dann Patricia Arquette dann halt wieder in diesem Haus steckt. Das waren dann halt mal so eine spooky Momente. Also immer, wenn in dem Haus halt nichts los ist, wenn die da halt so alleine durchläuft. Ja, ansonsten ist der halt wirklich sehr, du hast halt keine Jumpscares drin oder so. Der ist halt wirklich sehr, sagen wir mal, gemächlich. Also die wahren Horrorelemente sind halt wirklich die Gore- und Splatter-Sachen da drin, die halt teilweise schon, wie gesagt, ja, auch ein bisschen knusprig noch sind. Aber ja, ansonsten hat er eigentlich mehr was von einem Abenteuerfilm so zwischendrin. Gerade halt auch so das Ende, was halt so ein bisschen, wenn sich so mehrere gegen das Böse verschwören dann hast du ja dann noch andere Schauplätze, gerade die Friedhofsszene mit diesem, wo dann das Freddy-Gerippe noch kommt, was ja dann doch schon ein bisschen so an alte Sindbad-Filme erinnert. Liegt wahrscheinlich auch an der Stop-Motion-Technik, mit der es betrieben wurde. Ja, was hatte ich vorhin gesagt? Erinnert ein bisschen an die Goonies in der Irrenanstalt. Ja, ist halt auch so wie eine Schnitzeljagd, bloß mit Freddy. Aber das macht halt irgendwie so diesen Charme halt von dem Film mit auch aus. Und es ist halt wirklich halt so eine richtige schöne 80er-Perle. Du hast halt auch so voll diesen 80er-Flair in dem Film mit drin. Ja, also als reinen Horrorfilm würde ich den nun auch nicht sehen. Ja, eine Horrorkomödie ist es noch nicht ganz. Dafür ist er dann, ich meine, der ist zwar sarkastisch und so, aber als Komödie würde ich ihn jetzt noch nicht ganz sehen. Da nimmt er sich wahrscheinlich auch selbst zu ernst noch dafür. Ich meine, man hat ein paar komische Elemente drin. Gerade so einige so von diesen Fantasy-Sachen. Manches wirkt heutzutage auch ziemlich albern. Aber ja, richtiger Horrorfilm nicht. Ja, eher so ein Mix aus Horror, Fantasy und Abenteuerfilm würde ich so einordnen. Wie siehst du das?
Ich glaube, diesen Abenteueraspekt, den unterstreiche ich da mal voll. Er fühlt sich halt doch sehr, sehr, sehr. Der ist nicht düster, der ist nicht dunkel, der ist nicht. Dem fehlt wirklich so dieses. Das, was für mich eigentlich ein Horrorfilm eigentlich auszeichnet. Und der hat schon was Poppiges. Also der hat schon was. Wir sind für ein größeres, also der Film ist für ein größeres Publikum schon angelegt, das merkt man auch schon. Und der will nicht so viel anecken. Und hat sich halt auf Freddy und auf die Kills vor allen Dingen auch versteift. Und da fällt ein bisschen was runter. Und das ist vor allen Dingen die bedrohliche Stimmung, die der erste noch hatte und teilweise auch noch der zweite. Und die Stadt spielt zum Beispiel gar keine Rolle mehr hier im dritten Teil. Also die ist hier, das wie gesagt, hast du schon gesagt, das könnte Detroit sein, das könnte auch irgendein Vorort in Kalifornien sein. Das kann alles sein. Das sieht man im Film nicht mehr an. Also wo wir noch im zweiten Teil noch Springwood noch gelobt haben, wie toll das eingefangen ist und wie schön das eigentlich aussah, ist hier davon eigentlich gar nichts mehr da. Die Stadt spielt hier tatsächlich gar keine Rolle mehr. Sondern der zentrale Konflikt ist eigentlich nur die letzten Kinder, das wird ja so gesagt, und Freddy, der sich einen nach dem anderen schnappen will. Genau, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Optik mal zu sprechen kommen, weil das hat mich schon so ein bisschen interessiert jetzt nach der ganzen Zeit, wo ich den Film nicht gesehen habe, wie hat sich so gehalten? Und der Film muss sich ja gefallen lassen, mit den ersten vorangegangenen Filmen vergleichen lassen zu müssen. Und ich finde, rein optisch, also von der Visualität her, hat der eher was von einer Serie, von einer Soap, als von einem richtigen Film. Das hängt aber für mein Empfinden ganz viel mit der Ausleuchtung zusammen. Ich finde, man geht hier sehr viel auf Nummer sicher, um A, natürlich die Effekte nach später einbauen zu können. Da muss es neutral ausgeleuchtet sein. Aber das ist mir alles, da fehlt mir die Tiefe wirklich im Bild. Das ist alles so gleichmäßig ausgeleuchtet. Und wir denken mal, den ersten Teil, der sich zum Großteil wirklich in der Nacht oder im Dunkeln abgespielt hast, wo du teilweise wirklich nur noch schemenhaft noch was vom Gesicht erkennen kannst. Und hier ist ja alles perfekt ausgeleuchtet. Es sind auch Szenen dabei, wo ich mir denke, okay, wo kommt denn jetzt gerade das Licht her? Ja, also gerade eben war es noch da, jetzt ist es dort. Das Licht ist immer ganz genau da, wo die Kamera halt hinschaut, aber hat mit dem Raum nichts mehr zu tun. Und das gibt mir halt auch einfach Rückschlüsse auf eine relativ schnelle Produktionszeit. Das heißt also, wir haben hier ein relativ simples Dreilicht-Setup und go-shootet und zwei Takes, dann ist der Dialog dann drinne. Und das merkt man dann schon. Also man merkt schon, dass der Film so ein bisschen darauf produziert ist oder darauf angelegt ist, wir müssen alles in die Effektshots mit reinlegen, denn die wiederum funktionieren gut. Und du hast ja auch schon vor uns gesagt, diese Freddy-Hölle, dieser Untergrund, wo das bewegt halt. Da ist natürlich riesengroße rote Filter drauf vor den Lichtstrahlern. Und trotzdem funktioniert das, weil das Set ist toll. Das sind tolle Kamerafahrten. Da ist ja eine Kranfahrt mit da drinne, während wir irgendwelche expositorischen Dialoge in irgendwelchen Räumen mit Standardkamera haben. Schulter 1, Schulter 2, Schuss, Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss. Alles klar, Dankeschön, fertig. Und dann kommen wieder die Money Shots. Und da finde ich schon, da hätte ich so einen gesamteinheitlichen, schönen Stil gut gefunden. Und nicht nur sagen, okay, alles Geld geht nur in die Effektshots rein. Das wird aber sehr wahrscheinlich auch eine Produktionsentscheidung gewesen sein. Sprich also, wir haben so und so viel Geld, wir haben die Studios nur für die und die Tage. Und da muss man auch sagen, der Charles Russell hat das hier an der Stelle aber auch gut gemanagt bekommen. Als erste richtig große Arbeit hat er hier dieses Projekt runtergedreht. Soll ihm übrigens auch, werden wir noch zu sprechen drauf kommen, nur noch Stephen Hopkins noch nachmachen können. Der konnte also mit dem Budget umgehen und konnte da ein Maximum rausholen. Und ja, das wird sich ja dann auch später nochmal zeigen. Er hatte den bis dato aufwendigsten Film mit CGI gemacht, nämlich Die Maske. War damals einer mit der aufwendigsten Filme, weil da so viele Einstellungen mit CGI drin waren. Und da gehörte unter anderem hier die Arbeit von Nightmare on Elm Street 3 mit dazu, weil hier sind da auch viel Effektschutz drin. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der geht auch bei uns hier in den Nostromo-Gesprächen ein bisschen unter. Wir hatten das auch mal ganz kurz bei Ghostbusters, damals Effekt zu machen. Wenn man weiß, dass hinterher noch irgendetwas passieren soll, muss man halt sehr vorsichtig sein, gerade auch in puncto Ausleuchtung. Und man braucht viel Imagination am Set selber, weil man ja nicht sieht. Man hat vielleicht mal ein Storyboard, wo man draufschauen kann, aber auch die Schauspieler und alle anderen müssen sich das jetzt vorstellen, wo, wie, wo was ist. Am besten kann man das eigentlich sehen, wenn Greg Wasson auf diese Kugeln von diesem, was ist das hier, dieses Mobile da, wo die sich lösen, da haut ja wirklich, also er hat ja nicht eine einzige Kugel im Blickfeld. Das heißt also, das ist ganz klar irgendwann nachträglich gemacht worden. Aber das funktioniert da zum Beispiel nicht. Das disconnectet da halt. Worauf ich aber hinaus will, ist, das ist ein Film von Produzenten, die ganz klar eine Marschrichtung vorgelegt haben. Und ich finde, das kann man zu jeder Zeit eigentlich spüren.
Ja, ich glaube, das war generell so ein Ding in diesen, gerade in den 80ern, halt auch gerade so eine Produktion mit relativ wenig, es ist halt relativ wenig Budget, die haben halt auch immer relativ wenig Zeit gehabt. So ein Ding musste halt in 3 Wochen abdrehen, da muss halt alles passen und dann ist halt so, ich glaube, viel länger als 3 Wochen haben die auch nicht Zeit gehabt. Da müssen halt die Effekte auch alles passen und wenn halt eh noch nicht funktioniert, muss man sich halt was einfallen lassen. Das ist halt, glaube ich, generell so ein Ding gewesen in der Zeit. Das hast du heute, glaube ich, auch noch bei einigen Filmen. Hattest du auch damals bei den Freitagfilmen, wo die haben noch weniger Budget gehabt. Das ist natürlich auch immer noch schöner, wenn dann umso mehr eingespielt wird, weil da kann man dann nächsten Film nochmal mit wenig Budget nachlegen. Ja, solange das halt funktioniert. Ja, ich glaube, die haben dann auch vom Studio dann ordentlich halt einen Zeitplan vorgegeben bekommen.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen, und zwar, dass der Film nicht so wirklich gruselig ist. Und ich finde, dass er auch an einigen Stellen auch teilweise ganz schön trashig wirkt. Du hast gesagt, du findest den Score hier tatsächlich sehr, sehr, sehr stark. Und ich habe wirklich die Szenen gespottet für mich, wo ich denke so, meine Güte, das klingt so billig. Ich mag Angelo Badalamenti ganz besonders immer in Zusammenarbeit mit David Lynch. Aber hier passieren ganz viele Dinge, die ich aus ganz vielen, ich sag jetzt mal vorsichtig, sowas wie aus Halloween 5 kenne. Das heißt also, wir haben hier ein ganz furchtbares Klimper-Keyboard, was disharmonische, Gegensätze, also gegenläufige Melodien spielt. Und das will halt echt nicht gut klingen. Und dann gibt es wiederum Momente, die klingen tatsächlich bedrohlich, da funktioniert das. Und dann aber noch diese Synthi-Drum-Pads noch mit draufgehauen. Das will mich ja mal gar nicht abholen. Also gerade alles, was in diesem Pretty House spielt, da nimmt es mich komplett raus. Da hat es für mich automatisch so eine ziemlich trashy Ebene.
Naja, ich widerspreche dir da nur halb. Also der Score hat seine Stärken auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich den grandios finde. Also ich finde, stellenweise finde ich den tatsächlich grandios. Der punktet gerade da, wenn er zum Beispiel sich auf die aufs Original Nightmare-Thema bezieht und das halt so abwandelt und das Ganze so ein bisschen ruhiger, aber düsterer halt macht. Und ich mag halt auch gerade das Disharmonische da drin. Klar, es gibt halt so ein paar Szenen hier mit keine Ahnung, welche Tasten der da drückt auf seinem Keyboard und dann halt den Drumcomputer drunter schmeißt. Ja, gibt's halt. Also manches ist echt grenzwertig, sag mal so. Also es ist noch lange kein Halloween 5, aber ja, ich weiß aber, was sich daran erinnert. Aber ich finde ihn ansonsten, ich sag jetzt mal so 60-70% fand ich den stimmig, den Score. Oder zumindest, der erzeugt zumindest so eine düstere Atmosphäre. Also teilweise düsterer als dann die Bilder, die man sieht. Also gerade, ich mag halt auch so dieses Main-Theme am Anfang. Das Fett ist halt so ein bisschen geklimper, aber es ist halt immer düster und sind ja halt wirklich immer so Molltöne und Disharmonien drin. Fiel mir eigentlich ganz gut und heißt auch relativ oft nochmal das Original-Einspieler.
Und ich finde, genau da funktioniert es tatsächlich sehr gut. Da funktioniert der Film richtig gut. Da kriege ich auch so einen ganz leichten Schauer. Ich denke so, ja, genau das funktioniert. Also da holt es mich wirklich richtig ab. Und natürlich noch der Soundtrack durch Docken.
Ja, zum Thema Docken, ja, da hat Taron ja, glaube ich, am Anfang noch so ein Docken-Shirt an. Genau, ja, das funktioniert da relativ gut. Und warum du Gänsehaut bekommst bei den Szenen, wenn das Originalthema dran liegt, liegt wahrscheinlich daran, dass der Originalscore halt wirklich auch so eine Oberliga ist. Also den setze ich schon fast immer mit Halloween gleich, weil der ist halt sehr markant und der zieht sich halt auch den ganzen Film durch und der ist halt auch mega spooky und atmosphärisch. Und selbstverständlich funktioniert das dann halt immer. Aber wie gesagt, ich mochte halt auch immer, wenn der halt die Bad Elementi-Version dann, wenn die dann so abgewandelt, etwas ruhiger, hat auch was.
Das ist für mich echt immer so dieses wie so ein Remake oder beziehungsweise so ein Remix von irgendeinem alten Klassiker, so kommt mir das dann immer vor und bloß leider funktioniert es dann nicht. Also das ist halt so ein Hit or Miss. Mir taugt der Soundtrack nicht so wirklich und ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte damals die Soundtracks ja da gab es ja so eine Best-of-CD von Vars Sarabande, da gab es vom ersten bis zum fünften Teil irgendwie, bis zum sechsten, den sechsten gab es aber auch nochmal einzeln, das weiß ich, und dann hatte ich nämlich auch damals gehabt und da waren immer so die Snippets drauf und da konnte man richtig eigentlich so diesen Abfall hören von Qualität in der Musik. Weil der erste war so ein bisschen outstanding, der zweite hatte richtig, richtig starke Momente und vor allen Dingen ein Opening-Theme. Und vor allem, das war ja dann auch noch zusätzlich ja noch mit Orchester. Das war ja nochmal eine ganz andere Sache. Und beim dritten kam dann schon wirklich bei mir so das erste so wie, oh, Qualitätseinbußen. Ich glaube, dieses ganze Visuelle und Audio, also das ganze Audiovisuelle, das haben wir jetzt hier mehr oder weniger eigentlich schon soweit ganz gut zusammengefasst, zumindest für unseren Rahmen, wo wir hinwollen, nämlich wie können wir diesen Film in dieser ganzen Reihe auch so ein bisschen einordnen. Und ich habe es natürlich selber vorweggegeben, weil wir ja den Film ja auch schon mehrfach gesehen, damit groß geworden sind und wir das ja auch sehen, was der Film auch in der Popkultur ja auch tatsächlich bewirkt hat. Der war ja ein Vorstoß, dass diese Reihe fortgesetzt wird. richtig viel Geld macht, Robert Eaglin seinen Kultstatus noch weiter ausgebaut hat, Freddy Krueger wirklich eine popkulturelles, nicht nur Phänomen, sondern Ikone ist, dass selbst ein Präsident ihn dann irgendwann in einer Rede mit zitieren wird im Vergleich. Und es wurde in Filmen, in Serien, in Musikstücken Freddy Krueger zelebriert. Und dieser dritte Teil, der hat eine riesengroße Aktie da auch noch mit dran. Man sieht es natürlich auch in den ganzen Verkaufszahlen. Freddy Merchandise, ihr könnt ja mal gucken, was es so alles an Freddy Merchandise gibt. Die dritte Inkarnation ist da wirklich so der große Wegbereiter.
Ja, richtig. Auch so mit der Einordnung gesagt, liegt vielleicht auch mit daran, dass der ja eher so auch die Fortsetzung des ersten ist. Ja, der zweite ja nun überhaupt nichts außer des Hauses und dem Tagebuch von Nancy mit dem ersten zu tun hat. Gesagt, er bezieht sich der dritte ja vielmehr schon alleine durch die Charaktere aus dem ersten Film. Dann auch musikalisch ist er mehr an den ersten angelehnt, zumindest stellenweise. Ja, und er führt halt im Prinzip die Geschichte fort, schließt aber gleichzeitig den ersten mit ab, weil ja, weiß nicht, ob ich spoilern darf, aber die Überlebenden des ersten Teils alle zu Tode kommen in diesem Film. Genau, und somit praktisch die neue Generation sich dann mit dem Typen wieder rumschlagen darf im nächsten Film. Wie gesagt, ich glaube auch, dass der Film so das richtige Sprungbrett dann zur Popularität dieser Figur des Freddy Krueger war, die da noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, weil der kam ja erst ein paar Jahre später.
Da ist tatsächlich noch eine Frage, weil du hast ja vor uns ja auch gesagt, dass du noch nie so einen Film, dritten Teil von einer Horrorreihe gesehen hast, der so einen Impact eben halt auch hatte. Und kannst du das irgendwie so ein bisschen benennen, was genau das ist, was diesen dritten Teil da jetzt so besonders, zum Beispiel jetzt so meinetwegen Halloween oder zu bereits mehrfach schon Freitag der 13., wo ist da der Unterschied? Was macht der jetzt so anders, was andere da nicht können?
Naja, gerade im Horrorgenre hattest du es halt ganz oft, dass die Fortsetzungen halt immer nur Aufgüsse waren. Vom ersten Film und ganz besonders bei Freitag der 13. Also bei Freitag der 13. hast du bei den ersten 8 Teilen hast du im Prinzip 8-mal den gleichen Film. Der Killer sieht halt immer ein bisschen anders aus, weil die Maske immer anders aussieht oder es halt auch 2-mal nicht Jason ist in den Filmen. Ja, aber ansonsten, du hast teilweise die gleichen Morde und du hast dann aber halt auch immer gemerkt, wie das Budget auch immer weniger wurde. Wie gesagt, die Schauspieler auch immer schlechter wurden von Film zu Film. Also das wurde echt immer übler. Bei Nightmare, also bei Halloween übrigens genauso, da hast du halt den ersten und den zweiten, weil der zweite ja auch, den fand ich halt auch nicht gut, weil er den ersten erklärt hat. Und danach wurde es halt auch nicht besser. Und die Nightmare-Reihe ist von den großen Filmen oder den großen Horrorfilmreihen der 80er, das ist die einzige, die sich tatsächlich auch so noch bis zum dritten Teil weiterentwickelt hat. Die hat sich halt weiterentwickelt. Die Story ist halt irgendwie noch vorangekommen, es kam was Neues dazu, du hast nicht immer das Gleiche aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Und wie gesagt, es gab ja noch kreative Neuerungen, wie gesagt, die Kills sind höherwertiger geworden. Hier lassen sich die Teenager halt auch nicht einfach nur abschlachten, sondern die wehren sich halt noch. Man hat halt Humor drin, die Figur kann halt reden. Und rennt halt nicht nur schweigend durch die Gegend und schwingt der Axt oder Machete oder das Küchenmesser. Ja, und das hat dann, wie gesagt, und in dem Teil hast du halt wirklich, du hast halt wirklich noch einen relativ sympathischen Cast da drin. Was halt in dem dritten Teil auch nicht mehr üblich ist. Halt zumindest in den 80er Jahren war es halt so, da konnte man sich eigentlich bei den wenigsten Filmen den dritten Teil noch angucken. Gut, Freitag der 13. nehme ich jetzt mal raus, aber der dritte, der ist halt nicht wirklich gut, weil er genauso ist wie die anderen, hat halt Jason seine Maske gekriegt, das war dann halt das Highlight noch, aber ja, im Prinzip zieht sich das wirklich so durch die 80er und durch die 90er, also ich kenne jetzt von jetzt so erfolgreichen Horrorfilmen also keinen dritten Teil, der, muss ich jetzt sagen, würde, ja, wow, ist jetzt nicht so geil wie das Original, aber auch jetzt nicht so richtig scheiße, weil meistens sind dritte Teile dann eher nicht so gut im Horrorgenre. Man denke zum Beispiel auch an die Filmreihe mit dem großen Fisch, der gerne Menschen frisst, haben wir ja letztens auch erst gesehen.
Obwohl ich persönlich ein riesengroßer Freund von Season of the Witch bin, von Halloween, der was gänzlich anderes macht und irgendwie so ein Film für sich ist, mochte ich eigentlich sehr. Aber ich hatte hier eigentlich noch eine Frage, aber ich glaube, die haben wir eigentlich schon mehr oder weniger erklärt, welche Bedeutung der Film so insgesamt vor allen Dingen auch hat, auch auf die, nicht nur auf die Popkultur, sondern eben halt auch auf andere Filme, denn der hat abgefärbt. Der wurde ja auch viel zitiert und da denkt man halt auch zurück. Und ja, das ist natürlich ein sehr schön zusammengestückeltes und vor allen Dingen funktionales Drehbuch, um die Effekte nach vorne zu bringen. Aber hat halt ein paar kreative Kniffe drin, wie zum Beispiel einfach nur den Antagonisten so aufzubauen, den noch ein bisschen mehr Backstory zu geben. Da sind schon ein paar clevere Dinge da drinne, um sozusagen den Unique Selling Point, den die Serie da mal haben soll, nämlich Freddy Krüger, einfach weiter auszubauen. Und das gilt jetzt in den nächsten Folgen, in den nächsten Besprechungen noch mal ein bisschen noch mal genau auf den Grund zu gehen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder auch nicht. Es gibt noch ganz viel Anekdoten, es gibt noch ganz viel Trivia und es gibt ganz viel darüber zu erzählen. Das haben aber andere und viel schlauere Leute als wir bereits schon getan. Heißt also, ich packe euch unten in die Shownotes noch ein bisschen was an, wo wir der Meinung sind, das solltet ihr euch irgendwie mal anhören oder durchlesen oder angucken. Was wir euch auf jeden Fall sagen können ist, es gibt ja diese wunderbare, wunderschöne Dokumentation, haben sie sehr schön gemacht, Never Sleep Again, die kann ich euch nochmal unbedingt ans Herz legen. Die ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die Camp Crystal Lake Chronicles. Ja, ansonsten, Stanley, ganz kurzes Fazit zu Teil 3. Sag mal, wie ist der Film für dich heute im Jahr 2022? Was ist dein Fazit zum Freddy Krüger lebt?
Ja, mein Fazit zu dem Film ist halt, es ist tatsächlich meine liebste der ganzen Nightmare-Fortsetzung. Ich bin froh, dass es den gibt. Ich bin halt irgendwie froh, dass die nicht so auf dem Weg des zweiten Teils weitergemacht haben, sondern wirklich nochmal einen Bezug zum ersten gefunden haben, das Ganze halt rund gemacht haben. Der ist sicherlich nicht perfekt, aber der hat halt wirklich Charme. Der hat halt richtig Charme. Das mag ich halt auch. Man hat halt gemerkt, also wenn auch nicht bei der Kameraarbeit, aber die Leute haben sich halt Mühe gegeben, die Effektemacher, selbst die Schauspieler haben sich Mühe gegeben. Sonst wäre halt der Großteil auch nicht heute noch aktiv. Wie gesagt, für mich die stärkste Fortsetzung, das sind eigentlich im Prinzip alle, die wo Wes Craven dran beteiligt war, kann man so sagen. Ja, danach geht es dann langsam bergabwärts mit der Reihe, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Ja, das werdet ihr dann ja sicherlich in den nächsten Folgen dann noch besprechen. Und ja, für mich ist er halt wirklich so sehr solider, unterhaltsamer, wenn auch nicht übergruseliger Horrorfilm. Aber auch heute macht es mir immer noch Spaß, den anzuschauen. Ich glaube, ich schaue den auch noch einmal im Jahr mindestens und ich kann immer noch von vorne bis hinten mitsprechen und sogar die Musik mitsingen. Ja, und dein Fazit?
Nach den ganzen Jahren, mit denen der Film ja groß geworden ist, jetzt so ein Fazit zu ziehen, fällt natürlich schwer. Ich finde tatsächlich, jetzt, wenn man das nochmal in Reihe nochmal durchgeht und nochmal in Einzelnen bespricht und vor allen Dingen auch Dinge auffallen, was mir wirklich ganz besonders fehlt, und das ist sowas, das konnte ich damals nicht so benennen, aber was mir richtig fehlt, ist diese dunkle, düstere, bedrohliche Stimmung, die der erste hatte. Und auch der zweite teilweise auch hatte. Also diese Stimmung aus dem zweiten Teil, gerade die Anfangsszenen, das ist unerreicht, finde ich. Schwächt dann natürlich ab, das hatten wir schon besprochen im zweiten Teil. Und jetzt haben wir hier was Buntes, was Kitschiges. Und da musst du dich drauf einlassen können. Und das hat aber gerade noch so, und ganz besonders, wenn man die restlichen Filme dann kommt, die danach kommen, hat er sich gerade noch so, ist gerade noch an der Grenze, wo ich sage, das ist wirklich gut. Hier passiert was. Und dass auch der Fokus so ein bisschen verschoben wird. Das heißt also, wir haben nicht mehr einen Autorenfilm, wie der erste das mal war, wo sozusagen der Regisseur das Drehbuch verfasst hat, eine klare Vision hat, sondern wir haben hier ein ganz klares Produkt und wir haben hier mit die besten Handwerker, die man für Geld bekommen kann, für einen bestimmten Zeitraum natürlich. Und das merkt man schon. Wir haben es hier mit einem Produkt zu tun. Das ist maßgeschneidert auf ein großes Publikum, die ganz gerne einfach Effektarbeit sehen wollen, die eine ikonische, sadistische, zynische Horrorfigur sehen wollen, mit der sie sich eventuell identifizieren können, die sie sich vielleicht als kleine Figuren neben Leatherface, Michael Myers und Jason ins Regal stellen können. Und das haben wir hier, das sehen wir hier. Und das kann ich auch anrechnen oder anerkennen. Und mir hat der Film, der macht mir jedes Mal Spaß. Und trotz alledem lässt er mich manchmal auch ein bisschen leer zurück. Denn so richtig ernst nimmt er mich als Zuschauer nicht, sondern der gibt mir hier halt einfach eine kitschbunte Welt vor. Und man merkt schon, hier gibt's auf jeden Fall ganz klares Gefälle zum Ersten. Trotz alledem macht der wahnsinnig viel Spaß. Und das ist es eben halt auch, womit ich auch hier heute auch mit dieser Sichtung hier rausgehe. Nach all der ganzen Zeit funktioniert's noch. Das macht Spaß. Ich liebe die Kills. Die sind richtig on top. Ich mag die Sprüche. Hier sind die besten Kills mit der ganzen Serie, sind alle mit hier drin. Und die tun auch tatsächlich weh, weil man aber auch mit den Charakteren mitfühlen kann. Das wird dann später dann wahrscheinlich nicht mehr so stark der Fall sein. Wird zu besprechen sein. Aber ich gehe hier wirklich mit einem guten Gefühl raus und auch hier natürlich eine klare Empfehlung.
Ja, ich würde den Film natürlich auch empfehlen.
Sehr schön. Dann vielleicht als allerletzten Punkt. Und zwar, wir haben die Blu-ray gesehen, die Blu-ray-Box, die es gibt. Wir haben auch noch die DVD-Box, gibt es auch noch. Hier, also ich weiß nicht, ihr könnt ja draußen mal schauen. Hier bei uns war die Tonspur verschoben. Wir haben die englische Original-Kino und dann auch die neue Dolby-Spur angehört, die sind leicht versetzt. War ein bisschen schade, ich weiß nicht, ob das nur bei der Pressung ist, ich musste nochmal bei der DVD nochmal schauen, weil das eigentlich das ist nicht das gleiche Bildmaster, ne, die DVD und die Blu-ray, ne?
Ich glaube, die Blu-ray ist ein bisschen, die DVD ist ja älter, die Blu-ray kam ja später, erst die DVD ist von 2005.
Genau, und das ist tatsächlich vielleicht auch einfach ein Punkt, darüber kann man eigentlich auch irgendwann mal nochmal sprechen. Dieses Nightmare hat es eigentlich verdient, bei einer vernünftigen Restaurierung und Abtastung von den Originalbändern einfach mal zu erfahren. Da finde ich schon, dass da noch einiges geht. Gerade was Effektarbeit betrifft, da sieht man tatsächlich schon noch die Glasscheiben, die sieht man noch mit drinne. Und es kann auch nicht schaden, dass der Film, also das ist ein Upscale von 720p auf 1080p, sieht man schon, da kann man schon was machen. Wir sind im Jahr 2022, also da geht was. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Wir werden uns in ein paar Tagen schon wieder hören. Da bin ich mit dem Markus dann zugange und da werden wir uns mal Teil 4 zur Brust nehmen und mal gucken, wo es uns dahin führt. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Bis dahin, ihr habt ja jetzt zugehört. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ihr wisst, was zu tun ist. Stanley, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über Nightmare on Elm Street Teil 3 zu sprechen. Und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, immer wieder gerne. Vielen Dank für die Einladung und ja, das interessante Gespräch. Ja, und vielen Dank euch fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn ich mal wieder am Start bin. Und ja, bis dahin, schlaft gut.
Und süße Träume.